Seminar von Glenn übrigens, Wachstum der Apostel, als Beispiel für uns, ist also sehr praktisch angelegt. Von daher nicht groß Theologie und sonst wie, sondern wirklich praktisch. Denkt bitte dran, eine Liste wird es dann noch geben, Samstag, 4. März, ich denke 9 bis 15 Uhr, 9 bis 14 Uhr, dicker Daumen ist so der Zeitraum. Mit praktischen Übungen weiß ich jetzt nicht, aber es ist jedenfalls sehr praktisch. Beispiel für uns und also das gab es ja als ITM-Kurs und das war wohl sehr praktisch, auch mit praktischen Übungen, meine ich. Wenn ich jetzt ein paar Namen vorlese, dann werdet ihr gewiss einige Assoziationen haben, etwas, was ihr mit den Namen verbindet. Schmidt. Wahrscheinlich viele von uns kennen einen Herrn Schmidt. Brandt. Kiesinger. Jetzt werden viele schon ältere zumindest das verknüpfen und eine Verbindung sehen zwischen diesen Personen. Vielleicht auch noch weitere, wenn noch Namen okay, wie Erhard dazukommen oder vielleicht klingelt es dann Adenauer oder Kohl, Merkel. Das sind unsere Bundeskanzler bisher der Bundesrepublik Deutschland. Die Jüngeren sind jetzt gerade ganz froh, dass es kein Test in der Schule war, weil denen haben wahrscheinlich die Namen alle nichts gesagt, bis auf Frau Merkel vielleicht. Ja, wenn wir jetzt einen Brief lesen würden oder ein besonderes Buch aus dieser Zeit zwischen 1949 und 2017, irgendein zeitgeschichtliches Zeugnis, wäre es da nicht von Bedeutung zu wissen, wer hat da regiert? Oder welche Zeit war das? Die Zeit von Adenauer, 49 bis 63, das war die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Helmut Schmidt, 1974 bis 1982. Wäre es vielleicht interessant, als Hintergrund zu wissen, der deutsche Herbst, 1977, Terror, RAF, da klingelt es bei denen, die schon ein bisschen älter sind. Kanzler Kohl, 1990, die Wiedervereinigung, ist das nicht etwas Bedeutendes, was diese Zeit eben beschreibt? 2016, Flüchtlingsstrom und viele, viele andere Themen mehr. Das Ziel der heutigen Predigt ist, uns an die Treue Gottes zu erinnern. Damit wir ermutigt werden, unsere Prioritäten richtig zu setzen und Gott zu dienen mit all unserer Kraft. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns jetzt gleich den Propheten Haggai anschauen. Und wir werden sehen, wie Gott zur Umkehr aufruft, zum Vertrauen auf ihn und welche Folgen dies haben soll. Und so wie wir eben über die deutsche Geschichte etwas wissen müssen, wenn wir diese Zeit anschauen und irgendwelche Zeugnisse aus dieser Zeit, so sollten wir eben auch etwas wissen über diese Zeit, in der Haggai gelebt hat. Über diese Zeit der kleinen Propheten. Wann war das? Wir könnten jetzt ja mal, jeder schreibt auf, wann ungefähr hat er gelebt oder so, über welche Zeit reden wir und dann würden wahrscheinlich interessante Ergebnisse hervorkommen. Aber es ist wichtig, zumindest den Rahmen einordnen zu können, bevor wir dann zum heutigen Predigttext kommen. Damit möchte ich uns auch alle ermutigen, dass wir eben nicht stehen bleiben, da wo wir sind. Dass wir eben immer versuchen, dazu zu lernen. Dass wir etwas einordnen können. Dass wir uns grobe Daten vielleicht merken. Das ist sehr hilfreich. 1000 vor Christus, König David, einfach so als dicker Daumen. Nach der Zeit der Könige, David, Saul, David, Salomo, die Teilung des Reiches. Das Königreich Israel wurde aufgeteilt in das Nordreich Israel, Südreich Juda, ungefähr 930 vor Christus. Ungefähr. Und nur wenig später beginnt eben die Zeit der kleinen Propheten. Und auch da, wie viele sind es? 12. Und man kann über manche Propheten, wissen wir nicht ganz genau, wann sie geschrieben sind. Es gibt eben verschiedene Informationen, sodass wir es einordnen können. Hilfreich finde ich und auch von den Informationen nachvollziehbar. Die ersten drei Propheten, 9. Jahrhundert, frühassyrische Zeit, Obadja, Joel und Jona. Dann spätassyrisch, 8. Jahrhundert, Amos, Hosea und Micha. Und wenn wir uns dann nur vielleicht eine oder zwei Sachen dazu merken, dann haben wir gleich einen Rahmen. Das Ende vom Nordreich von Israel, 722, Verschleppung nach Assyrien. Und die Propheten haben eben davor Gottes Botschaft gebracht, haben zur Umkehr aufgerufen. Und wenn wir die Könige anschauen und lesen, dann, ja, was für eine Zeit das war. Das hilft uns auch, diese Propheten eben besser zu verstehen. Dann die Zeit, bevor eben auch das Südreich verschleppt wurde, ins Exil, nach Babylon. 7. Jahrhundert, Zephania, Nahum, Habakuk. Und schließlich die postexilischen, also nach der Rückkehr aus Babylon, Haggai, Zacharia und Maleachi, 6. und 5. Jahrhundert. So eine Struktur, 3-3-3-3 im Kopf zu haben, ist einfach etwas, was langfristig hilft. Also die Zeit des Propheten Haggai ist nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und die Vorgeschichte, da lesen wir eben auch viel im Geschichtsbuch Esra. Da lesen wir in Vers 2, Kapitel 1, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Also Kyros, der König Kyros, sagt dann zu den Juden, die da sind, okay, wenn ihr zurückgehen wollt, geht zurück. Ich habe quasi von eurem Gott, von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Auftrag bekommen, ihm ein Haus zu bauen. Und mit der ersten Gruppe, die zurückkehrte, 536, ging auch alles ganz gut los. Und sie legten die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Und viele von den Priestern, viele von denen, die den alten Tempel gesehen hatten und dann sahen, wie geht es jetzt eigentlich los von den Ausmaßen und von allem, die waren sehr enttäuscht. Die dachten sich, was ist das denn für ein Tempel? Die weinten. Aber zu der Zeit waren diejenigen in der Überzahl, die gesagt haben, Mensch, das ist super. Das ist ganz toll. Und so ging es richtig gut los mit Enthusiasmus. Aber die Nachbarvölker fanden das gar nicht lustig. Die fanden das gar nicht gut. Die wollten nicht, dass Israel wieder mächtig und groß wird. Und so haben sie alles daran gesetzt, sie zu entmutigen. Und da heißt es dann, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie versuchten den Plan zunichte zu machen, alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, bis zur Regierung des Darius, der dann später König von Persien wurde. Und die Arbeit am Haus Gottes wurde eingestellt. Und die damit verbundene allgemeine Lage und Frustration hat eben zur Folge, dass die Prioritäten des Volkes sich sehr verschoben haben. Persönlicher Komfort, die Eigeninteressen, die gingen der Sache des Herrn vor. Ich möchte euch ermutigen, eure Bibeln aufzuschlagen, das Buch Haggai, Altes Testament, ziemlich am Ende, Haggai, Zacharia, Malachi. Also wenn ihr von Matthäus rückwärts nach vorne geht, dann findet ihr es vielleicht am schnellsten. Der Prophet Haggai, das Buch des Propheten Haggai, lässt sich sehr schön in vier Teile aufteilen. Denn es heißt dort, das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Und das ist wiederholt passiert. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und das wollen wir uns anschauen. Haggai 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wir haben schon gerade von dem Hintergrund auch gehört. Ist ja nachvollziehbar. Wenn all die Völker um euch da entmutigen und dann schreiben sie noch an den König und sagen, weißt du eigentlich, was hier los ist? Die bauen hier, die wollen sich vielleicht gegen euch auflehnen. Die Leute waren entmutigt. Und dann führt das eben dazu, dass man sagt, naja, es ist einfach noch nicht die Zeit. Vers 3, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Das sind ernste Worte. Und dieses in euren getäfelten Häusern deutet eben an, ja, sie haben sich um sich gekümmert, alles schön hergerichtet, aber der Tempel, ja, ich meine der Tempel, es ist eben nicht an der Zeit. Und nun, in Vers 5, so spricht der Herr der Heerscharen. Und in diesen zwei Kapiteln, in 15, ich glaube, in 38 Versen kommt 20 bis 25 Mal vor, spricht der Herr der Heerscharen, geschah das Wort des Herrn. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, wenig eingebracht, ihr esst, ihr werdet nicht satt, ihr trinkt, ihr seid noch durstig, ihr kleidet euch, es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Haggai sagt, ihr kümmert euch um alles und es reicht trotzdem nicht. Überlegt mal, was hier los ist. Und erinnert uns das nicht an Matthäus 6, Vers 33? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wie passend wäre es damals auch schon gewesen. Trachtet danach, Gott zu gefallen und das, was ihr tun sollt, zu tun. Und so spricht der Herr der Heerscharen, ab Vers 7, richtet euer Herz auf eure Wege, seid mit ganzem Herzen dabei. Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein, über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen, über das Vieh, allen Arbeitsertrag der Hände. Wow, das hätte ich aber nicht gerne gehört. Aber auf der anderen Seite höre ich gerne, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Überrest des Volkes. Und diese drei werden immer angesprochen. Serubabel, der Statthalter, der Hohepriester Jeschua und der ganze Überrest des Volkes. Da hörten sie auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wow, das klingt aber sehr nach Umkehr, nach, okay, wir hören auf die Stimme des Herrn, wir fürchten uns vor ihm. Und jetzt kommt Haggai mit einer Ermutigung. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und wie wichtig ist das, wenn wir uns vorstellen, wir haben so einen Kalender und vielleicht ist eben genau dieser Vers auf einem Kalenderblatt und da steht: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und jeder, der das liest, denkt sich: Ja, ist doch schön. Ich bin mit euch, ist der Herr ist mit uns allen. Ist doch schön. Wenn wir den Hintergrund nicht kennen, wie ernst ruft er sie zur Umkehr auf und sagt: Ihr kümmert euch um eure Häuser und die Arbeit des Herrn ist euch Schnurz. Das kommt zuerst. Und das Richten und Fürchten, Richten auf den Herrn und Fürchten des Herrn. Und dann: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Wie wichtig ist das, den Hintergrund zu kennen. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten. Am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius. Wow! Zusammenfassend, kehrt um, war die Botschaft, kehrt um und baut das Haus. Und sie waren gehorsam, sie kehrten um. Wow. Und wenn wir uns das mal überlegen, wir haben die beiden Daten, 3 Wochen liegen dazwischen. Haggai erzählt ihnen das Wort des Herrn. 3 Wochen später kommen sie zusammen und fangen an zu arbeiten. Wann haben wir das letzte Mal etwas in der Bibel gelesen, was uns getroffen hat? Und wir haben wirklich überlegt, etwas zu ändern, etwas anders zu machen. Sie waren ganz offensichtlich, der Herr hat gesprochen, sie waren getroffen. Aber was haben wir mit dem Tempel zu tun, nicht wahr? Haha. In Epheser Kapitel 2, 19 bis 22, vorher heißt es wunderbar, der Zaun, die Feindschaft ist abgerissen, ist nieder, der Weg ist offen. Und so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2, 19. Und folgende: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und diesen Auftrag, den haben wir. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, macht die Nationen zu Jüngern. und lehrt sie und tauft sie und lehrt sie weiter. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben einen Auftrag des Herrn. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wow. Und als lebendige Bausteine sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen und weiterbauen. Also Haggai sagte jedenfalls den Leuten, was sie tun sollten. Vertraue auf Gott, sei treu, arbeite für Gott und er wird dich segnen. Kommen wir nun zum zweiten Wort des Herrn. Nach einigen Wochen brachte Haggai erneut ein Wort des Herrn. Kapitel 2, es geschah das Wort des Herrn folgendermaßen. Sage doch wieder dann zu Zerubabel, zu Jeschua und dem Überrest des Volkes, Vers 3, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ganz offensichtlich waren wieder die älteren Leute dort, die sagten, ja, ist das schön und gut, dass wir den Tempel bauen, aber wisst ihr, wie es früher war? Den König Salomo, den Tempel und wie der gefüllt war und das Gold und was wird das hier? Ich denke, dass jeder von uns schon mal entmutigt war oder hat Worte gehört, die richtig so wie beim Luftballon gepiekst haben und dann ging so richtig die Luft aus. Und so kann ich mir das auch vorstellen. Man ist dabei und dann kommt so ein, früher war alles, das ist doch gar nichts. Und oh. Aber manchmal muss man eben auch etwas laut aussprechen, damit wir sehen können, ja, das ist das, was uns bewegt. Reden wir darüber und überlegen, was macht denn die Herrlichkeit des Hauses aus? Ist es das Gold? Ist es das Silber? Ist es das besondere Holz? Oder ist es die Gegenwart des Herrn? Und so ermutigt in Vers 5 Haggai und sagt, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. In Vers 4 war der Aufruf, sei stark, wieder an die drei Gruppen, sei stark Zerubabel, sei stark Jeschua und seid stark alles Volk des Landes. Und er wiederholt aus dem ersten Kapitel, ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Gott ist treu. Wenn wir uns auf etwas verlassen können, dann auf Gottes Treue. Verse 6 bis 7, so spricht der Herr der Heerscharen, und noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, wann würde Gott den Himmel und die Erde erschüttern, und mit welcher Herrlichkeit würde er das Haus füllen? Der Schreiber des Hebräerbriefes greift das auch wieder auf. Hebräer 12, 26 bis 29. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk hat Gott seinen Plan verwirklicht und sein Reich aufgerichtet. Und wer macht die Herrlichkeit des Tempels aus? Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Heerscharen. Ist doch eh alles seins. Und er sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Und wie wahr ist das? Von welchem Haus ist da die Rede? Von einem großartigeren Tempel als Salomos? Ja. Aber welcher Tempel ist das? Der Tempel Gottes. Und was ist herrlicher als der Berg Zion, das himmlische Jerusalem, die Gemeinde der Erstgeborenen und Jesus Christus, der Mittler eines neuen Bundes, der König des Friedensreiches? Und von diesem Frieden, den kennen wir doch, wie wir in Römer 5 lesen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das erfassen und begreifen, das ist großartig. Das ist großartig. In diesen Versen, da war der Aufruf, seid stark und gedenkt an Gottes Herrlichkeit. Sie liegt nicht in der Größe des Tempels, sondern an Gott selbst. Und Frieden gibt er, Frieden verspricht er. Und dann in den nächsten Versen, 10 bis 12, da kommen interessante Fragen. Bitte doch die Priester um Weisung für Folgendes in Vers 11. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt, Vers 12, und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten richtigerweise, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, richtigerweise, es wird unrein. Ich bin froh, dass danach gleich die Anwendung kommt. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so ist diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände, Vers 14. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und er ruft erneut zur Umkehr auf und sagt, und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Und er sagt dann wieder, ja, ihr habt viel gearbeitet, es kam wenig bei raus. Und warum nicht? In Vers 17, ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Es kommt nicht auf die Größe des Tempels an, auf die Größe der Glieder, die sich versammeln, Gott die Ehre zu geben. Es kommt auf unsere Einstellung drauf an, auf unser Inneres. Wenn das nicht dabei ist, dann nützt es nichts. Aber eine Lektion ist auch noch da drin. Mit dem Heiligen etwas Unheiliges anrührt, dann wird es nicht heilig. Also wenn wir zum Beispiel Äpfel haben und wir tun einen guten Apfel zu Äpfeln, die sind faulig. Es geht ruckzuck und dann ist dieser eine Apfel, wird auch faulig. Aber was ist, wenn wir haben gute Äpfel und dann ist einer davon faulig? Machen die guten Äpfel dann den faulen wieder gut? Nee, funktioniert leider nicht. Und es ist so viel einfacher, natürlich ist die Übertragung begrenzt, ist klar, aber ist es nicht so? Ein kleines bisschen Sünde, das greift so schnell um sich. Und wie schwer ist es, das Richtige zu tun und Sünde aufzudecken und zu lassen. Tja. Und wieder der Aufruf, ab Vers 18, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Von diesem Tag an ermutigt, weiterzuarbeiten, und von diesem Tag an will ich segnen. Kehrt um, der Segen wartet. Kehrt um, der Segen wartet. Kommen wir zum vierten Wort des Herrn. Denn am selben Tag des dritten Wortes erhält Haggai wiederum ein Wort des Herrn. Und dieses Mal schaut die Verheißung über das Materielle hinaus bis zur Erfüllung der geistlichen Hoffnung in Serubabel, dem Nachkommen Davids. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats folgendermaßen. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen. Und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr. Und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, ein Blick noch weit darüber hinaus auf das Materielle, wie es den Israeliten weiterergehen würde. Gott wird den Himmel und die Erde erschüttern und wir haben ein unerschütterliches Reich, in dem wir nun leben dürfen. Ein Ausblick auf den Messias, den Christus. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium im Kapitel 1 den Stammbaum anschauen, dann finden wir dort auch Serubabel wieder. Tja, aber zurück nochmal, das Volk ist zurück in ihre Heimat. Gott ist treu in seinen Verheißungen und hat jetzt auch seinen ewigen Vorsatz in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht. Gottes Macht und seine Verheißung. Denken wir nur kurz nochmal zurück an Adenauer, Erhard und so weiter. Ist es nicht hilfreich und wichtig, den Hintergrund zu kennen? Den Hintergrund der Zeit, um das einzuordnen? Manche von euch haben vielleicht von Wolfgang schon gehört, die Zeit, als sie in Bremen noch nicht so lange da waren und ziemlich viele Probleme hatten und Briefe bekommen haben. Wenn wir nicht wissen, was war denn das für eine Zeit, dann können wir das gar nicht verstehen und einordnen. Wenn wir an jetzt denken, 2017, das würden wir überhaupt nicht verstehen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wir wissen, was war denn dann Ende der 60er Jahre hier los in Bremen, dann können wir das besser verstehen. Und so können wir besser verstehen, wenn wir wissen, der Überrest ist zurückgekommen. Wann war das ungefähr? Was war davor? Weshalb kommt diese Nachricht von Gott? Sie sollten das Haus bauen. 4 Jahre später, 516, ist der Tempel auch tatsächlich fertiggestellt. Wir haben verschiedene Lehren auch für unsere Zeit hier. Ein strenger Aufruf zur rechten Zeit ist eine gute Medizin. Viele von uns, die Familie haben, kennen das vielleicht. Manchmal läuft alles so und läuft und irgendwann merken wir, irgendwas passt gerade nicht von der Stimmung oder von dem, wie wir miteinander umgehen. Und dann ist es vielleicht auch in der Zeit, mal wieder zu sagen, was ist hier los? Einen strengen Aufruf, damit man zurechtgerüttelt wird und neu überlegt, was will ich eigentlich tun? Das Rechte oder das Falsche? Auch wichtig, die äußere Herrlichkeit ist nicht die Herrlichkeit, die vor Gott zählt. Unsere Einstellung, das ist das, was wichtig ist. Und die beste Basis für eine gute Verkündigung Wenn wir sagen, was Gott von den Menschen möchte, ist, so spricht der Herr. So steht es geschrieben. Das Ziel der heutigen Predigt war, uns an die Treue Gottes zu erinnern. Damit wir unsere Prioritäten richtig setzen und Gott dienen mit all unserer Kraft. Wir sehen so klar, wie treu Gott ist und welche Verheißungen er gibt. Ich bin bei euch, seid stark, fürchtet euch nicht, ich will euch segnen. Wir konnten sehen, wie Gott zur Umkehr aufgerufen hat, zum Vertrauen. Und zum Nachdenken für uns, setze deine Prioritäten richtig. Überlege, welche Aufgabe dir der Herr übertragen hat und führe sie gewissenhaft aus. Sage nicht, es ist jetzt noch nicht an der Zeit. Und hüte dich vor den Sünden, die das Werk des Herrn behindern. Ja, in so einer kleinen Gruppe, es ist noch nicht an der Zeit und erstmal muss ich mich um mich selbst kümmern und dann und klammere dich dabei an Gottes wundervolle Verheißung und seine Zusagen. Ich werde dich segnen. Ich bin bei dir. Wann? Wenn ich umkehre und wenn ich zu ihm komme und weiß, ich kann nichts bringen, dann ist er bei dir. Sei stark, vertraue Gott und baue das Haus Gottes. Amen.